Ja, mein Name ist Stefan Hamettner. Ich freue mich, dass ich heute durch diesen Abend führen darf. Unser Gast, Herr Professor Fischer, ist ein bekannter Buchautor. Ich habe vorher schon gesehen, dass einige sich schon Bücher signieren lassen haben. Herr Professor Fischer ist studierter Mathematiker, Physiker und Biologe. Ich glaube, das ist so richtig. Und lehrt derzeit an der Universität Konstanz, ist spezialisiert auf Wissenschaftsgeschichte und hat einige Bücher auch zum Thema Allgemeinbildung, was ist Bildung, geschrieben. Mir persönlich war Herr Professor Fischer auch bekannt von einem Wissenschaftsblog auf Science Blog. Und da habe ich etwas sehr Interessantes gefunden. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Ich möchte das nur vorlesen, wenn Sie erlauben, was mir da aufgefallen ist. Und zwar im ersten Blog vom 21.11.2007 steht drinnen, dem Gemeinen einen hohen Sinn geben. Aus dem Grund betreiben wir das gemeine Handwerk der Wissenschaft, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist der hohe Sinn der kleinen Dinge. Der 100. Blog am 21. Dezember 2008 war der letzte. Und was da drinnen gestanden ist, klingt für mich leicht pessimistisch, aber Sie können werden dazu einiges sagen. Unbildung, wohin man schaut und hört. Man könnte dabei müde werden. Die Selektion wird sich gnadenlos erweisen. Was bleibt, stiftet das Tier, das dichtet und spürt, wie ihm das zum Leben hilft. So, Beginn und das Ende werden wir sehen, Sie heute dazu sagen. Das Thema ist, Sie sehen es hier, die Vorsiebe des Jahrhunderts. Wundersame Besonderheiten der modernen Naturwissenschaften. Ich bitte Sie, sonst zu sprechen.
Vielen Dank für die Einführung. Ich danke auch herzlich für die Einladung. Ich danke auch für Ihr Interesse. Und der Blog zu Ihrer Beruhigung oder Beunruhigung geht weiter. Ich wollte den nur nicht mehr die andere Bildung nennen. Der heißt jetzt Wissenschaftsfeuilleton, damit das etwas lustiger ist. Aber es wird auch nicht lustiger. Ich bin immer noch bei Agatha. Weil ich nicht so sicher bin, dass das, was ich in meinem Leben gemacht habe, sein Ziel erreicht hat. Ich wollte eigentlich, dass alle Leute genauso neugierig sind und genauso begeistert sind, wenn es um Wissenschaft geht wie ich. Aber das klappt nicht. Also ich sage, ich verstehe gar nicht, warum die Leute nicht nervös werden, dass sie das nicht verstanden haben, dass sie die Mondphase nicht erklären können, dass sie die Wolkenlast nicht erklären können, dass sie den blauen Himmel nicht erklären können. Dass sie überhaupt nicht erklären können, das müssen sie doch nervös machen. Wir müssen doch jeden Morgen aufspringen und sagen, Fischer, erklär mir das, oder ruft keiner an. Also, es geht um die Vorsilbe des Jahrhunderts und eigentlich meine ich damit die Vorsilbe des 20. Jahrhunderts. Und diese Vorsilbe ist die Vorsilbe UN. Und ich möchte das erläutern, das hat eine bestimmte Konsequenz, auf die ich eingehen möchte. Diese Spannung mit der Vorsilbe UN und das, die Entdeckung von Unstetigkeit, Unbestimmtheit, Unentscheidbarkeit, Unvorhersagbarkeit, Ungenauigkeit, Unanschaulichkeit in der Wissenschaft halte ich für etwas ganz Maßgebliches, das man aber nicht klar machen muss vor dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert hatten viele Physiker den Eindruck, dass ihre Wissenschaft abgeschlossen ist. Man hatte die Newtonsche Mechanik, man hatte die Boltzmannsche Thermodynamik, man hatte die Maxwellsche Elektrodynamik und wir haben sicher davon gehört, dass Max Planck, also zum Studium ging, dringend davor gewarnt wurde, Physik zu studieren. Das ist jetzt Stereo. Also Max Planck wurde dringend davor gewarnt, Physik zu studieren, weil so der Professor an der Münchner Universität es alle schon fertig sei. Man wüsste alles. Es gäbe höchstens noch ein Bläschen hier oder ein Stäubchen da, aber eigentlich wüsste man schon alles. Und tatsächlich ist das 19. Jahrhundert so eine Zeit, wo man das Gefühl hat, alles wird erledigt, alles wird fertig. Wenn Sie das kurz charakterisieren wollen, können Sie zum Beispiel sagen, dass im 19. Jahrhundert die Gesundheit zu einer technischen Größe wird. Die Pharmaindustrie kommt auf. Die Leute vergessen, dass sie sich selbst um ihre Gesundheit kümmern müssen. Das macht jetzt die Medizin. Der Kranke wird zum Gegenstand. Das können Sie immer wieder nachlesen. Das 19. Jahrhundert hat das Gefühl, dass Medizin objektiviert wird. Und Sie sind das Objekt der Medizin. Und dann werden Sie natürlich auch glücklich und geheilt. Die Wirklichkeit, also das, was früher die Künstler geformt haben, wird zur Statistik, die einfach abgehandelt und abberechnet wird. Die Bilder, die entstehen durch Fotografien, machen die Welt objektiv, denn wir sehen ja die Welt durch ein Objektiv und eigentlich ist alles perfekt. Die Physik ist fertig, die Bilder zeigen uns eine objektive Welt, der Kranke ist ein Objekt, den man fertig beherrschen kann. Und was will man eigentlich mehr? Die Welt ist fertig. Nur nicht ganz. Zum Beispiel in Berlin sitzt ein Mann, der schreibt ein Gedicht, das heißt »Ich fürchte mich so«. Der Mann heißt Rainer Maria Rilke. »Ich fürchte mich so vor der Menschenwort«. Sie sprechen alles so deutlich aus und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleib fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Also man hat das Gefühl, in dem Moment, wo man alles klar sagen kann, wo eine Wissenschaft alles darüber weiß, die Dinge nicht mehr singen und die Welt langweilig wird. Und genau das ändert sich jetzt mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ich würde das gerne nennen mit einem Wort, das Sie vielleicht nicht gewohnt sind im Zusammenhang, das ich aber trotzdem gerne benutze, was ich glaube passiert und was wir noch nicht richtig verstanden haben, dass die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts romantisch wird. Jetzt wird es nach Romantik, das war doch 100 Jahre vorher, 1800 war das die Romantik, ja, und das war dieselbe Reaktion. Damals gab es einen Philosophen namens Immanuel Kant, 1795, der Meinung war, dass die Astronomie fertig ist. Es gibt Texte von Kant, wo er dringend empfiehlt, nicht mehr Astronomie zu studieren. Die Astronomie sei nicht mehr in der Lage, eine Hypothese zu formulieren, die von Interesse sein könnte. Man wüsste alles. Damals war man auch der Meinung, dass das Glück rationalisierbar sei. Es gab so Meinungen, so Manifeste von einem Mann namens Condorcet, wo drin stand, dass das alles rationalisierbar ist. Man fragt nur die Leute, was sie wollen, man verteilt Fragebogen und dann kann man das rauskriegen. Und das Glück ist planbar, das Glück ist machbar. Das war alles so das Ende des 18. Jahrhunderts und die Antwort darauf, und alles unterlag der Newtonschen Physik, das war auch alles verstanden. Und die Antwort darauf ist die Romantik. Die Romantik sagt, nein, es gibt immer noch etwas, was nicht zur Wissenschaft gehört. Und das ist zum Beispiel die freie Entscheidung eines Menschen für einen Wert. Ich entscheide mich zum Beispiel, gehorsam zu sein. Ich entscheide mich, treu zu sein. Das ist eine Entscheidung, die kann die Wissenschaft nicht voraussagen. Das individuelle Leben kann nicht vorausgesagt werden. Die Romantik ist eine Antwort auf die Dominanz der Wissenschaft 1800. Und meine Behauptung ist, dass diese Romantik ja selbst gescheitert ist. Das wäre eine andere Thematik. Also muss die Wissenschaft die Romantik selbst erfinden. Und meine Behauptung ist, das ist genau das, was die Wissenschaft tut mit dem Beginn des Jahres 1900. Und das wird charakterisiert durch die Vorsilbe un, was natürlich ganz einfach ist, weil die Romantik entdeckt ja zu dem Tag des Bewusstseins die Nacht des Unbewussten, zu dem Sichtbaren das Unsichtbare. Die Romantik entdeckt sozusagen die polare Struktur der Welt und genau das macht die Wissenschaft jetzt selbst. Nachdem sie gedacht hat, dass alles stetig ist, alles bestimmbar ist, alles messbar ist, alles entscheidbar ist, alles vorhersagbar ist, alles präzise messbar ist, stellt sie fest, es ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt mit anderen Worten, die Wissenschaft wird romantisch. Und deshalb ist meine Grundthese die, da wird das Ganze darauf hinauslaufen, deshalb glaube ich, dass insgesamt durch diese merkwürdige Wendung der Wissenschaft, die ich gleich erläutere, die Wissenschaft viel spannender, interessanter und schöner geworden ist. Meine Grundthese ist die, früher glaubte man, dass Wissenschaft darin besteht, eine geheimnisvolle Natur sichtbar und lösbar und verständlich zu machen. Heute behaupte ich, dass Wissenschaft darin besteht, eine geheimnisvolle Natur in eine noch geheimnisvollere Erklärung zu verwandeln. Am Schluss wissen Sie viel mehr, aber dass das Geheimnis bleibt. Die Wissenschaft kann die Wahrheit formulieren, aber nur so, dass sie geheimnisvoll bleibt. Und um das als Trost auszudrücken, das ist ein Satz von Albert Einstein, das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Meine Behauptung ist, die Stelle, wo Sie das schönste Gefühl für das Geheimnisvolle finden können, ist die Wissenschaft selbst. Deshalb bin ich der Meinung, es müssten eigentlich alle morgen aufhören, Literatur zu lesen und nur noch Wissenschaft studieren, also zum Beispiel meine Bücher lesen. Aber das wird noch lange dauern. Also jetzt müssen wir vielleicht ein paar von diesen Sachen einzeln abhandeln. Also um Ihnen zu erklären, was ich meine mit geheimnisvoll. Das ist natürlich immer insgesamt schwierig zu erläutern, aber Sie wissen sicher, dass das Geheimnisvolle sozusagen ein Grundkriterium des romantischen Daseins ist, wobei man darüber jetzt streiten kann. Also Romantik ist natürlich auch ein vielfältiger, sehr weitschweifiger Begriff, den ich natürlich nicht genau explizieren kann, aber das Geheimnisvolle will ich wenigstens an einer Stelle deutlich machen. Eine der berühmtesten, simpelsten, aber leicht verständlichsten Entdeckungen des frühen 20. Jahrhunderts ist die Entdeckung von Albert Einstein, dass das 19. Jahrhundert Unrecht hatte, wenn es sagt, es wüsste, was Licht ist. Licht galt damals als Welle, eine elektromagnetische Welle. Man konnte die Wellenlänge des Lichtes bestimmen, man konnte alles Mögliche mit dem Licht machen, die Polarisation bestimmen, seine Interferenz messen. Licht war verstanden, es war eine Welle. So, und dann kommt Albert Einstein her durch statistische Überlegungen und zeigt, dass das nicht geht, sondern dass ich annehmen muss, dass Licht genauso aufgebaut ist wie ein Gas, nämlich aus Atomen, dass es sozusagen Lichtteilchen gibt, die heißen heute Photonen. Und seitdem ist völlig eindeutig und klar, und das ist immer wieder bestätigt worden, Licht besteht auch aus Teilchen. Licht ist also Welle und Teilchen. Und jetzt sagen Sie, ja, dann wissen wir doch, was Licht ist. Nein, gerade nicht. Denn wenn etwas Welle und Teilchen ist, dann wissen Sie nicht mehr, was es ist. Sie wissen alles Mögliche über das Licht. Sie können seine Wellenlänge bestimmen, seine Geschwindigkeit, seine Polarisation, seinen Brechungsindex. Sie können nur nicht mehr sagen, was es ist. Und genau das hat Rilke ja vorausgesagt. Er wollte ja auch nicht mehr sagen, was etwas ist. Er fürchtet sich so vor dem Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Sie können das Wort Licht noch benutzen, aber es ist nicht mehr deutlich, was Sie damit meinen. Und das ist das Schöne. Aus dem geheimnisvollen Licht, geheimnisvoll in dem Sinne, dass es sie wärmt, dass es sie erleuchtet, dass es funkelt, dass es strahlt, dass es sozusagen etwas ist, wo sie sich gewissermaßen hinzu angezogen fühlt. Aus diesem geheimnisvollen Licht wird eine noch viel geheimnisvollere Erklärung. Das Licht wird schöner dadurch, dass sie es erklären, beziehungsweise nicht erklären können. Und ich glaube auch nicht, dass man das tun kann. Und das Licht wird heute immer noch rätselhafter. Ich war heute Nachmittag an der Universität in Linz. Da gibt es Leute, die mit Lasern arbeiten. Die können inzwischen Attosekundenpulse von Lasern machen. Das klingt ganz technisch, eine Attosekunde. Das sind 10 hoch minus 18 Sekunden. Wissen Sie, was das heißt? Selbst wenn Sie annehmen, dass das Licht eine Welle ist, das ist nur ein Bruchteil einer Welle. Also was ein Attosekunden-Laserpuls ist, werden Sie nie wissen, was das ist. Sie wissen nur, dass es das gibt. Und das ist das Schöne, das Ding ist ein Geheimnis und wird es auch immer bleiben, jedenfalls solange wir so sind, wie wir sind. Also das ist das Fantastische und das, was eben Einstein entdeckt, das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt, ist aber auch eine, können Sie auch durch die Vorsilbe un ausdrücken, er entdeckt, dass in der Wissenschaft keine Eindeutigkeit möglich ist, sondern Wissenschaft ist uneindeutig oder Sie können auch sagen zweideutig. Man nennt das manchmal auch dichotom und Sie können das auch komplementär nennen. Ich persönlich neige dazu, das Komplementarität zu nennen, aber das ist eine ganz eigene Philosophie, die ich gar nicht entwickeln will. Ich möchte jetzt nur ein paar von diesen Punkten abhandeln, um die es da geht. Also die erste große Entdeckung, die wir heute so als harmlos hinnehmen, als ob das gar nichts Besonderes ist, ist die Entdeckung von Max Planck ziemlich genau im Oktober des Jahres 1900, dass es so etwas wie eine Quantenform gibt, in der das Licht oder Energie verteilt werden kann. Also diese Quantensprünge, die Planck einführt, sind ja heute leider sehr populär geworden. Das zeigt ein anderes Problem. Sobald etwas aus der Wissenschaft populär wird, ist es nicht mehr das, was die Wissenschaft meint, sondern das Gegenteil. Das ist übrigens auch interessant. Denn der Quantensprung, den die Politiker meinen oder die Unternehmer meinen, ist ja sozusagen das Größte, was es gibt und geht nach oben. Der Quantensprung in der Physik ist das Kleinste, was es gibt. Er geht nach unten und geht in einen Grundzustand, von dem aus dann nichts mehr passiert. Das heißt, wenn Sie demnächst ein Unternehmen haben, wenn Sie die Aktien eines Unternehmens haben und der Unternehmensvorstand verkündet einen Quantensprung, sofort verkaufen. Sofort verkaufen. Also wenn er was von Physik versteht. Also Planck entdeckt so etwas wie einen Quantensprung und dadurch hat man eine Unstetigkeit. Und das Verrückte ist, das ist nicht so die Unstetigkeit, wie Sie die haben, wenn Sie ein Licht einschalten. Also erst ist dunkel und dann ist hell. Sondern das, wenn Sie jetzt das Licht einschalten, dann können Sie genau messen, wann das erste Licht kommt und wann die Helligkeit der Lampe da ist. Da ist sozusagen, wenn Sie das als Zeichnung machen, die Zeit und die Intensität, dann können Sie das mit einem Bleistift malen, ohne den Bleistift abzusetzen. Beim Quantensprung müssen Sie den Bleistift absetzen. Das Atom ist hier. Und dann da, aber dazwischen ist es nicht. Und da haben wir zum ersten Mal eine Wirklichkeit, eine Sphäre, zu der wir nichts sagen können. Das Atom kann nicht dazwischen sein, ich kann das nur da drüber und da drunter finden. Und das ist der nächste Punkt. Ich weiß sowieso nicht, ob das Atom da ist, was das Atom ist. Ich kann das gewissermaßen nur an einer Stelle beobachten. Aber der Gag an dieser Quantengeschichte ist, dass es die Stabilität der Materie erklärt. Ohne diese Quanten, ohne diese Diskontinuitäten, ohne diese Sprünge könnte die Physik die Stabilität der Atome, die Stabilität der Welt nicht verstehen. Also die kleine Lücke, dieses Loch, dieses Unstetige ist ganz elementar. Und wenn Sie das zu Ende denken, und das ist jetzt inzwischen in den letzten Jahrzehnten geschehen, kommt doch etwas viel Merkwürdiges raus. Die Tatsache, dass es ein Quantum gibt, also die Tatsache, dass es eine Lücke gibt in der Welt, beweist für die Physiker, dass die Welt ein Ganzes ist. Das klingt zwar paradox auf der ersten Stelle, aber das ist die eigentliche Quintessenz der Quantenmechanik. Die Quantenmechanik kann zeigen durch einen Begriff, der auf Erwin Schrödinger zurückgeht, der als Verschränktheit bezeichnet wird, der aber nur aus der Quantenstruktur der Materie ableitbar ist, dass so Objekte, die irgendwann mal in Wechselwirkung waren, immer als ein Ganzes zusammenbleiben. Das heißt mit anderen Worten, die Quintessenz der Quantenmechanik, also die Quintessenz der Entdeckung einer Unstetigkeit, ist die Entdeckung, dass die Welt ein Ganzes ist, das gar keine Teile hat. Jetzt sagen Sie aber, wir reden doch über die Teile. Ja, aber das tun Sie. Sie reden über die Teile. Daraus folgt nicht, dass es die Teile gibt, sondern es folgt nur, dass Ihre Sprache so entwickelt ist, dass Sie über Teile reden, weil sie aus dem Ganzen extrahieren. Und an dieser Stelle noch der kleine Hinweis, der in der Quantenphysik ganz offensichtlich wird durch die Unstetigkeit. Der wesentliche Punkt ist, dass Sie eigentlich nie über die Natur sprechen, wenn Sie über wissenschaftliche Ergebnisse sprechen, sondern Sie sprechen nur über Ihr Wissen von der Natur, über Ihre Kenntnisse von der Natur. Wir sprechen also in der Sprache, und jetzt können wir den ganzen Wittgenstein loslassen, was ich nicht tue, aber das folgt alles aus diesem Sprung. Alles aus diesem kleinen, unstetigen Sprung, den ich selbst gar nicht in den Griff kriege, aber da folgt noch etwas ganz anderes daraus aus diesem Sprung. Dieser Sprung selbst ist nicht ableitbar. Dieser Quantensprung ist einfach da, den müssen Sie sozusagen setzen. Und man kann das jetzt so ausdrücken, dass man sagt, das ist ein irrationales Element in einer rationalen Wissenschaft. Immerhin ist es ein irrationales Element, weil Sie das Element selbst nicht ableiten können. Das ist insofern spannend, weil ich immer der Meinung bin, dass wenn wir etwas verstehen wollen, was Rationalität bewirkt oder was Rationalität kann, dann müssen wir mit etwas anfangen, was selbst nicht rational ist. Also gewissermaßen muss am Anfang Irrationalität sein, um die Rationalität erklären zu können. Aber das ist ein Thema, das kann man an dieser Stelle auch nur so andeuten. Aber das sind so die spannenden Elemente in dieser Quantenmechanik. Nur wichtig ist jetzt, Sie müssen das Irrationale reinbringen. Sie müssen am Anfang gewissermaßen, Sie können auch das Irrationale anders ausdrücken, das ist viel freundlicher, das tue ich lieber. Sie können sagen, dass am Anfang der Physik ein kreatives Element ist. Sie erfinden gewissermaßen einfach den Zustand, in dem das Atom ist. Und für den Zustand des Atoms können Sie auch ein anderes Wort benutzen, nämlich die Form des Atoms. Und für mich ist das die letzte Quintessenz der modernen Wissenschaft, die alles aus dieser Unstetigkeit folgt, dass die moderne Wissenschaft beweist, dass das Projekt des 19. Jahrhunderts vollständig gescheitert ist, das angenommen hat, dass man eine Welt kausal beschreiben kann. Sie können die Welt niemals nur kausal beschreiben, sondern Sie müssen erst die Form erfinden, mit der Sie dann kausal vorgehen. Das heißt mit anderen Worten, jede Beschreibung der Welt beginnt mit einem kreativen Element, das Sie selbst setzen, und mit anderen Worten, der Wissenschaftler wird zum Künstler, indem er die Welt erklärt. Und die Quantenmechanik, die Schrödinger entwickelt hat, ist nichts anderes als die Entschaffung einer Form, mit der ich dann die Welt versuchen kann zu erklären. Und wenn Sie die Welt, die Erklärung der Welt in der Form der Kunst machen, das ist reine Romantik. Die Romantiker haben immer gesagt, die Welt kann nur dadurch verstanden werden, dass ich hier eine Form gebe. Ich kann sowieso nur die Form verstehen, die ich selbst erfinde. Und die Quantenmechanik ist der Beweis dafür. Die Quantenmechanik versteht die Atome dadurch, durch die Form, die sie ihr geben, mathematisch oder durch Modelle. Und genau das, und auf diese Weise ist dann klar, dass eine morphologische Erklärung der Welt gelingen kann, natürlich mit Kausalitätsansprüchen. Und für mich ist diese Lehre aus der Quantenmechanik noch gar nicht weit genug verbreitet, denn die Biologie versucht heute noch eine kausale Erklärung des Lebens zu geben. Evolutionsbiologie ist reine Kausalerklärung. Meiner Ansicht nach kann das nicht gelingen. Denn die Physik, die Atome können Sie noch nicht mal kausal erklären. Wie wollen Sie denn das Leben kausal erklären? Sie müssen am Anfang eine Formvorgabe machen. Sie können kein Molekül erklären ohne die Formvorgabe. Und diese Formvorgabe ist dadurch nötig, dass Sie eine Unstetigkeit haben, denn Sie müssen mit dem Zustand beginnen, den Sie selbst wählen. Und das ist genau das Element des Subjektiven, das da reinkommt. Und deshalb wird auch das ganze Beschreiben der Naturwissenschaft immer mehr eine Erzählung, die ein Autor gibt, eine Darstellung als eine objektive, sachliche Beschreibung. Das ist aber alles nur die ersten Konsequenzen aus dieser meiner Ansicht nach ungeheuer spannenden Quantenmechanik. Das Ganze kann man eventuell noch eine Stufe tiefer gehen, was wir auch nicht tun wollen, wenn man den größten lebenden österreichischen Physiker Anton Zeilinger zu Hilfe nimmt, von dem ich immer noch hoffe, dass er den Nobelpreis so schnell wie möglich kriegt. Aber das ist vielleicht etwas für das Gespräch. Die nächste Aufgabe, die wir bekommen haben, also die nächste Idee ist dann nach der Unstetigkeit der Natur entdeckt man 1926 das, was man Unbestimmtheit nennt. Die Unbestimmtheit wird oft dadurch eingeführt, dass man von einer unscharfen Relation spricht. Dann heißt es, man kann Ort und Impuls oder Energie und Zeit eines Teilchens nicht gleichzeitig genau messen. Und dann hat man so den Eindruck, dass das so Messungenauigkeiten, Messschwierigkeiten sind. Die Idee der Unbestimmtheit drückt eigentlich etwas anderes aus. Und das ist, sollte man genauer, prononcierter sagen, die Idee der Unbestimmtheit drückt aus, dass ein Elektron oder ein Atom oder ein Photon oder was immer man untersucht, überhaupt keine Eigenschaft hat, bestimmterweise, solange ich nicht durch ein Experiment die festlege. Das Elektron ist unbestimmt, solange ich nicht frage, was es ist. Wenn Sie eine anschauliche Vorstellung davon haben wollen, ist, soeben sind Sie aufgefordert worden, noch was zu trinken zu bestellen. Wenn Sie nicht jeden Abend dasselbe bestellen, also immer dasselbe Glas Weißwein, dann sind Sie, solange der Kellner Sie nicht fragt, unbestimmt. Sie wissen doch nicht. Sie wissen nur Wein oder Wasser oder Bier oder unter bei Wein weiß oder rot. Das ist so wie Elektron spinnen rauf oder runter. Und jetzt kommt der Kellner und sagt, was wollen Sie? Und dann müssen Sie sagen, weiß ich nicht, geht nicht. Dann kriegen Sie nichts. Sie müssen sagen, Weißwein. Dann sagt das Elektron, spinnen nach oben. Und genau das ist dasselbe. Sie wissen nicht, was Sie wollen, bis der Kellner Sie fragt. Also mit anderen Worten, der Kellner bestimmt, was Sie trinken. So würden wir das nicht ausdrücken, aber essentiell ist das gemeint, also solange Sie sich nicht entscheiden. Und das Elektron hat keinen festen Wert, solange ich nicht von oben frage, in welchem Zustand bist du, dann wird das Elektron schon sagen, ich bin in diesem Zustand, schau, kann ja gar nichts anderes sein. Dabei passiert etwas Merkwürdiges, was wir bis jetzt noch nicht verstanden haben, was aber Anton Zeilinger versucht zu verstehen, indem er auf der Spur ist. Offenbar wird die Bestimmung eines Objekts ist dadurch gegeben, dass ein Subjekt oder ein Beobachter fragt, was es denn nun ist. Das heißt mit anderen Worten, ich muss in Kontakt treten mit dem Elektron, mit dem Atom oder mit dem Licht. Ich muss also mit ihm eine Wechselwirkung eingehen. Das sind alles die physikalischen Ausdrucksweisen. Sie können das also auch anders ausdrücken. Und das ist die Ausdrucksweise, die man bis jetzt vermieden hat, auf die ich Sie aber hinweisen möchte. Und das ist die wichtigere, an der Anton Zeilinger arbeitet, die wird aber dann schwieriger. Sie können auch sagen, dass Sie dem Atom Informationen abnehmen. Oder dem Elektron eine Information entnehmen. Das Elektron sagt, ich bin da oben, das heißt, es teilt Ihnen etwas mit. Und das Wort Information wird jetzt spannender. Denn in dem Moment, in der Mitte des Wortes Information, steht die Form. Das Elektron teilt Ihnen seine Form mit, die Gestalt, die es hat. Und das ist die Information, die das Elektron gibt. Nur, wenn das Elektron oder das Atom Ihnen eine Information gibt, dann muss das Atom, das Elektron, diese Information vorher gehabt haben. Dann muss sie aber in der Beschreibung, in der physikalischen Beschreibung des Atoms enthalten sein. Ist sie aber nicht. Die moderne Beschreibung der Elektronen, Atomen, kommt ohne Information aus. Die Atome werden beschrieben, als ob sie eine Ladung hätten, einen Ort hätten, eine Geschwindigkeit hätten, einen Impuls hätten, nur keine Information. Mit anderen Worten, die Physik ist höchst unvollständig. Und darauf weist uns die Unbestimmtheit hin. Die Physik ist überhaupt noch nicht fertig. Wir müssen rauskriegen, wo die Information steckt. Und da gibt es einen Vorschlag von Zeilinger, Aber das ist unheimlich spannend. Also es könnte sein, dass in den nächsten 3-4 Jahren von Wien aus die Welt nochmal vollständig revolutioniert wird, wenn man endlich versteht, wo die Information im Elektron ist. Zeilinger weiß das schon, aber wir wissen das noch nicht. Aber gut, also aber das finde ich unheimlich spannend. Dass es, diese Unbestimmtheit ist essentiell. Das Elektron hat gar keinen Zustand, solange ich nicht frage. Und dann kann ich das Elektron fragen, da gibt es eine Information ab. Und dann können Sie sich ja überlegen, was beim nächsten Mal passiert, wenn Sie das Elektron wieder fragen. Es hat ja seine Information abgegeben. Wenn es aber seine Information abgegeben hat und Sie fragen nochmal, dann weiß es nicht. Mit anderen Worten, dann kommt Zufall raus. Genau das, was man immer sagt. Die Atome haben alle ihre Informationen schon abgegeben. Das ist ungefähr so, als ob wenn Sie sagen, wie Sie heißen, Sie vergessen, wie Sie heißen. Aber das Atom vergisst, wie es heißt, wenn es sagt, wie es heißt. Aber Sie nicht, hoffentlich. Aber das sind so die Sachen, über die man versuchen kann zu spekulieren. Es geht aber dann auch weiter. Schon Zeit rum?
5 Minuten.
5 Minuten noch. Ja. Es geht natürlich noch weiter. Die Unentscheidbarkeit ist auch eine österreichische Erfindung. Gödel, haben Sie sicher von gehört. Man hat ja wenigstens gedacht, also sind die Sachen unstetig, sind unbestimmt, aber man kann doch wenigstens, wenn man mathematisch mit Sachen umgeht, entscheiden, ob etwas richtig oder falsch ist. Und Gödel, der große Gödel, zeigt dann 1931, das geht nicht. Das ist eine Antwort auf die berühmten großen Thesen von David Hilbert im Jahre 1900. In Paris hat Hilbert diesen großen Vortrag gehalten über die noch zu verbleibenden 23 Probleme der Mathematik und hat gesagt, die müssen wir dann alle versuchen zu lösen und müssen wir alle geeignet formalisieren und dann können wir irgendwann Probleme lösen. Und Hilbert und Gödel hat dann gezeigt, dass das nicht geht. Dass es immer Probleme gibt, die man in einem gewissen gegebenen Gruppe von Axiomen beschreiben kann und die man auch formulieren kann und die auch stimmen können, aber die man nicht beweisen kann. Sodass Wahrheit und Beweisbarkeit auseinanderfallen. Und es gibt Theoreme, die kann man nicht entscheiden. Und das berühmteste Ding, was man bald gefunden hat, selbst den man nicht entscheiden kann, ist das Problem der Frage, wie viele Formen es von Unendlichkeit gibt. Wenn Sie sich die natürlichen Zahlen vorstellen, können Sie einfach abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das geht immer weiter bis JWD. Also, und dann sagt man, es gibt unendlich viele natürliche Zahlen und man sagt dann später, dass die abzählbar unendlich sind. Sie können halt immer weiterzählen. Und im 19. Jahrhundert hat ein Mann namens Cantor bewiesen, dass es auch eine andere Form von Unendlichkeit gibt, nämlich die Zahlen, die reellen Zahlen, also die alle anderen Zahlen, die sagen wir mal zwischen 0 und 1 auf dem Zahlenstrahl sind, da gibt es viel mehr von als natürliche Zahlen. Sodass es neben dem abzählbaren Unendlichen auch ein nicht abzählbares, also ein unabzählbares, wieder eine Unsilbe reinkommt, er nennt das nur überabzählbar. Also die Zahl, insgesamt gibt es überabzählbar unendlich viele Zahlen, also diese Unendlichkeit ist größer als die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen. Das ist eine merkwürdige Entdeckung. Und Hilbert wollte wissen, ob es jetzt nur diese beiden Unendlichkeiten gibt oder ob es noch eine dritte Unendlichkeit gibt, eine vierte Unendlichkeit, ob es sogar noch viele Unendlichkeiten gibt. Und Gödel hat gesagt, das kann man nicht entscheiden. Das heißt, auch in der Mathematik bin ich frei. Sie können sagen, gut, ich mache Mathematik mit einer Unendlichkeit oder zwei Unendlichkeiten oder drei, aber Sie können das nicht beweisen. Mit anderen Worten, selbst die Mathematik, die doch unsere Erfindung ist, enthält Dinge, die wir nicht erfassen können, die offen bleiben, die geheimnisvoll bleiben. Und das ist ja das, was ich sage. Wir können zum Schluss nur staunen über das Geheimnisvolle, das die Natur uns anbietet. Wir können nur eine geheimnisvolle Natur in eine mysteriöse Erklärung verwandeln. Und das kann man mit diesen anderen Sachen noch genauso machen. Wobei ich vor allen Dingen auf die Ungenauigkeit abschließend noch hinweisen möchte. Man hat früher immer gedacht, wenn man nur genau genug ist, dass man dann alles weiß. Also wenn ich immer genau messe, genau prüfe, genau feststelle, dann weiß ich Bescheid. Das Problem ist schon mal schiefgegangen. Also Genauigkeit löst manchmal auf, was man eigentlich erreichen will. Das klassische Beispiel ist, vor Darwin wollten ein paar Theologen genau sagen, wann die Welt geschaffen worden ist. Und dann haben sie sich geeinigt darauf, dass das im Jahre 4004 vor Christus, und dann soll es genauer, das war dann im Oktober 4004 vor Christus, noch genauer am 23. Oktober, noch genauer um 9 Uhr. Sehen Sie, die Genauigkeit ist manchmal tödlich. Und diese Genauigkeit, das heißt mit anderen Worten, die Theologie wusste es nicht. In dem Moment, wo sie es genau sagte, wusste sie es nicht. Gott hat sie gewiss, dass sie es nicht wusste. Aber dann hat man später gedacht, dass Dinge, wenn sie immer genauer sind, besser werden. Dann hat man nur vergessen, dass Dinge komplex sind. Und es gibt dann im Jahre 72 eine von Lotfi Zadeh formuliert, das Prinzip der Ungenauigkeit, das in die Fuzzy Logic übergegangen ist. Ich zitiere das eben. Wenn die Komplexität eines Systems zunimmt, wird unsere Fähigkeit geringer, präzise und zugleich signifikante Aussagen über sein Verhalten zu machen, bis ein Grenzwert erreicht ist, über den hinaus Präzision und Signifikanz sich nahezu gegenseitig ausschließende Charakteristiken werden. Sie können sich das leicht vorstellen an einem Problem, das Sie alle kennen. Angenommen, Sie wollen rückwärts in eine Parklücke einsetzen. Vielleicht, wenn Sie es komplizierter machen wollen, nehmen Sie noch einen Anhänger dabei. Und wenn Sie präzise Auskünfte wollen, dann müssen Sie sagen, 24,7 Zentimeter in nordnordwestlicher Richtung. Wenn Sie das aber sagen, geht das schief. Wenn Sie sagen, Stück rüber, dann kommt er rein in die Lücke. Also mit anderen Worten, wenn Sie ungenau sind, ist es besser. Das heißt, Ungenauigkeit ist manchmal, hat die Bedeutung, Genauigkeit hat keine Bedeutung mehr. Wir leben in einer Welt, wo Genauigkeit bedeutungslos wird, weil sie komplex ist. Und das ist das Schöne. Wenn einer Ihnen genau sagt, wie viele Stellen hinterm Komma, also wenn jetzt wie viel Milliarden braucht der Acker nur, 23,74 oder so, dann weiß man genau, das ist alles falsch. Also das ist alles so. Also je genauer einer sagt, dass er bei einer komplexen Situation, die er nicht durchschauen kann, Hilfe haben will, können Sie genau umso sicherer sein, dass er keine Ahnung hat. Das ist ja das Problem mit unserem, und dann höre ich auf, mit unserem System. Wir wissen alle, dass wir nicht Bescheid wissen. Aber wir wählen nur Leute, die behaupten, Bescheid zu wissen. Das ist der Unsinn des 20. Jahrhunderts. Vielen Dank.
Danke sehr. Das war ein wirklich höchst spannender Vortrag. Hier gehen zwei Mikrofone herum. Ich bitte Sie jetzt, sich Fragen zu überlegen und auch Fragen zu stellen. Bitte.
Eins, zwei. Ja.
Also jetzt geht's?
Jetzt geht's.
Ja. Ja, also erstmal danke für den Vortrag, wollte ich nur sagen. Ich bin ja in Österreich sozusagen immer wieder mit beschäftigt, mich auseinanderzusetzen mit der Thematik Wissenschaftsfeindlichkeit, könnte man es fast schon nennen. Und da scheint es irgendwie zwei Kategorien zu geben. Ich weiß nicht, ob das in Ihrem Erfahrungsbereich ähnlich ist. Das eine ist sozusagen das Bild des Wissenschaftlers à la Rilke, der sozusagen den Menschen den Mythos raubt. Die Wunder, die Schönheit der Welt, hört man sehr oft. Also ist für mich ein Bild sozusagen der Wissenschaftler als Technokrat, der den Menschen die Romantik nimmt und wäre für mich jetzt nach Ihrem Vortrag sozusagen ein Bild des Wissenschaftlers aus dem 19. Jahrhundert, also das praktisch noch nachwirkt.
Ja.
Und dann gibt es sozusagen das zweite Feindlichkeitsbild, das ist sozusagen die Beliebigkeit bzw. Unvorstellbarkeit moderner physikalischer oder wissenschaftlicher Postulate, wo sozusagen genau dieser Freiheitsgrad, der wieder entstanden ist, den Wissenschaftlern vorgehalten wird und sozusagen, ja, ihr könnt ja reden, was ihr wollt, ihr macht ja auch da, was auch immer euch so einfällt. Also wo sozusagen diese Konsequenz aus der Erkenntnis der Unbestimmtheit oder Ähnlichem sozusagen wieder umgekehrt wird und man wiederum einen Vorwurf draus macht, sozusagen eben keine Freiheit drin erkennt und auch keine Romantik, sondern eben wiederum einen Vorwurf draus macht. Also wo sozusagen Leute, die sich erwarten, dass Wissenschaft sehr genau ist, daraus ein Problem konstruieren. Und eben andersrum sozusagen Romantiker verzweifeln, weil ihnen die Magie geraubt wird. Sehen Sie das ähnlich oder ist das eine Erfahrung, die Sie teilen? Weil ich so prinzipiell die Mission, die Sie vortragen, würde ich ja dreimal unterstreichen.
Also ist natürlich jetzt ein Problem, mal zu unterscheiden zwischen dem wissenschaftlichen Treiben und den technischen Folgen. Also selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, nicht wissen, was ein Atom ist, wir können eine Atombombe bauen, das ist leider machbar. Selbst wenn wir nicht wissen, wie Natur funktioniert, wir können sie zerstören. Aber das wird meiner Ansicht nach der Wissenschaft selbst zugewiesen. Der berühmte Satz heißt dann immer, die Wissenschaft ist für ihre Folgen verantwortlich. Da bin ich übrigens ganz anderer Meinung. Und zwar nicht, dass die Wissenschaft nicht für ihre Folgen verantwortlich ist, aber sie ist es nicht alleine. Denn in meinen Augen ist die Folge von Wissenschaft das, was wir unsere Geschichte nennen. Und die Geschichte, dafür sind wir alle mitverantwortlich. Also man kann nicht sich darüber wundern, dass es Gentechnik gibt, nachdem man jahrelang da genetische Experimente gemacht hat und plötzlich taucht die dann auf und dann ist man dagegen. Dass das viel zu einfach gemacht wird. Aber das ist jetzt eine Bildungsfrage. Aber was glaube ich, die Feindlichkeit hervorruft, ist die Furcht, dass man von der Wissenschaft eingenommen wird und seiner Freiheit beraubt wird. Das ist dieselbe Angst, die man schon Ende des 18. Jahrhunderts hatte. Also historische Blicke sind manchmal nützlich, also weil Dinge ja nicht immer wieder zumindest mal auftauchen, sondern die hat es schon gegeben. Und zwar damals war das nur eine einfache Sorge. Am Ende des 18. Jahrhunderts war endgültig bewiesen, dass Newton recht hatte. Also damit ist gemeint, dass man konnte beweisen, dass die Erde wirklich abgeplattet war. Und das hatte Newton vorausgesagt. Und jetzt lebte man gewissermaßen auf einem Ort im Kosmos, der vollständig von Gravitationswirkung beherrscht war. Und dann konnte man davon ausgehen, dass man selbst auch so einer Gesetzmäßigkeit unterlag und dass diese ganzen Bewegungen, die man selbst machte, alles durch newtonsche Mechanik gegeben war. Und man hat einfach, also manche Leute haben das hingenommen, haben das auch versucht zu nutzen durch bestimmte technische Apparaturen. Aber es gab eine ganze Bewegung, die sich dagegen gewehrt hat, und das ist die Romantik. Die romantische Poesie, E.T.R. Hoffmann und so weiter, ist nichts anderes als der Versuch, Newton zu widerlegen. Also es ist nicht so, dass das aus dem Nichts entstanden ist, sondern bei E.T.R. Hoffmann werden die Figuren so konzipiert, dass sie durch eine newtonsche Mechanik nicht gefasst werden können. Das muss man einfach wissen. Unsere ganze Freude an Romantik hat damit zu tun, dass die newtonsche Mechanik so stark war. Und das Problem haben wir jetzt wieder. Es kommt so eine Wissenschaft, die übernimmt, die hat das Prinzip verkündet, dass sie Fortschritte macht für die Menschheit. Bei den Fortschritte heißt konkret, dass man immer mehr Macht über die Natur bekommt. Und diese Macht über die Natur war man etwa 1972 leid. Also ich sage deshalb 1972, da ist damals dieses Buch erschienen, Die Grenzen des Wachstums. Und seitdem hat unsere Zeit einen neuen Begriff. Die Grenzen des Wachstums, aber die Grenzen des Wachstums sind nichts, was die Wissenschaft macht. Die Wissenschaft ist etwas, das inhärent wächst, das inhärent mehr Macht generiert. Indem neue Gesetze, neue Daten kommen, habe ich sozusagen mehr Verfügungsmacht über die Natur und dem entspricht keine Orientierungsmacht. Und in dem Sinne ist eine Abneigung gegen Wissenschaft gekommen, weil man sich inhärent unmittelbar in seiner Freiheit bedroht gefühlt. Und Sie sehen das auch zum Beispiel daran, die erregteste Debatte in der Bundesrepublik ist über die Frage, ob die Hirnforschung noch Freiheit für den Willen lässt. Diese Debatte ist absolut absurd, die ist total, die wird dadurch genutzt von vielen Leuten. Über den Willen kann man ewig sprechen, nur man muss zugeben, dass alles Mögliche ist nur nicht frei, aber das ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, da sind die Leute sofort interessiert und man wirft, und die Wissenschaft sitzt sofort auf der Anklagebank, weil wieder das Stichwort von der Verantwortung kommt. Und Verantwortung ist zunächst mal ein juristischer Begriff. Sie sind verantwortlich nur für eine Schuld. Also wenn Sie gewissermaßen das Glas umstoßen, dann sind Sie dafür verantwortlich. Aber wenn Sie das Glas füllen, sind Sie nicht dafür verantwortlich. Sondern dann danke ich Ihnen dafür, aber Sie sind nicht verantwortlich, dass das Glas voll ist. Aber wenn Sie es umgeschmissen haben, sind Sie dafür verantwortlich. Also Verantwortung heißt immer, dass zunächst mal eine Schuld da ist. Und solange über Verantwortung gesprochen wird von Wissenschaftlern, hat der Wissenschaftler immer eine Schuld. Er weiß gar nicht welche. Aber das ist ein rhetorischer Trick. Ich bin deshalb dafür, das Wort Verantwortung aus der Wissenschaftsdebatte zu streichen, aber das gelingt nicht. Also wir sollten von Verpflichtung sprechen, das ist was anderes. Aber jetzt, das heißt also, diese ganzen technischen Folgen haben immer das Gefühl, dass Menschen sich bedrängt, eingeengt und in ihrer Freiheit bedroht fühlen. Und man sieht nicht, vor allem jetzt nicht mehr, dass Wissenschaft eigentlich der Versuch ist, die Bedingungen der Existenz zu erleichtern. Das ist schwierig nachzuvollziehen, wo es uns so gut geht. Das versteht man vielleicht in Westafrika oder das versteht man in irgendwelchen Ländern, wo bestimmte technische Errungenschaften noch fehlen, wo keine Straßen da sind, wo noch ganz normaler Aufbau, den wir im 19. Jahrhundert gemacht haben, geleistet werden muss. Aber bei uns sieht man nicht mehr, dass Wissenschaft das Leben wirklich erleichtert. Und also die technischen Folgen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Über die Wissenschaft selbst, über die Inhalte der Wissenschaft sprechen wir ja gar nicht. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass irgendwann mal irgendwo im deutschen Fernsehen eine Talkrunde war über den Inhalt der Evolutionstheorie. Es ist immer nur die Frage, was weiß ich, ob Kreationismus was dazu beitragen kann. Aber was wirklich der Darwinismus besagt, was wirklich in der Quantenphysik drinsteckt, das wird ja nicht diskutiert. Über die Inhalte sprechen wir nicht. Das ist mein Problem auch mit Bildung. Wenn wir über Bildung sprechen, reden wir nur darüber, über Bildungsinstitutionen, die man verbessern sollte. Aber Bildungsinhalte kommen nicht vor. Und die Wissenschaft wäre ein Bildungsinhalt. Und über diese sprechen wir nicht. Und das hat ein paar Probleme, über die man nachdenken muss. Und eines der Probleme ist dies, dass vermutlich Wissenschaft gar nicht populär sein kann. Das wäre aber eine schwierige These. Also ich glaube, dass Wissenschaft sich überlegen muss, dass sie nicht dadurch populär werden kann, dass sie sich anbietet oder ihre Sachen harmlos darstellt, sondern die Art, wie Wissenschaft im Augenblick vermittelt wird, macht sie nicht populär. Und jetzt noch der letzte Punkt, was das Problem in Wissenschaft ist. Es gibt so den schönen Satz von Loriot über eine Opernfigur, die kann man aber auf die Wissenschaft anwenden. Die Opernfigur, Loriot sagte, dass die Opernfigur, also das ist irgendeine Dame in einer Wagner-Oper, sie hatte recht, aber das machte sie nicht sympathisch. Und das ist jetzt bei der Wissenschaft so, sie hat immer recht, aber das macht sie nicht sympathisch. Und jetzt haben sie Unsympathie, Angst und Unverständnis und dann haben sie ihr Ergebnis.
Ich habe eine Frage, und zwar zum Un. Da gibt's ja
kann sie nicht verstehen.
Das Unkraut, das ist ja ein Kraut, ganz ja. Normal. Oder nicht? Also sagt nichts über das Kraut aus, sondern darüber, was man von dem Kraut haben will. Oder besser gesagt, vom Feld, wo das Kraut wächst.
Also ich habe jetzt nicht, meinen Sie, ob das Wort Unkraut ein sinnvolles Wort ist? Oder was?
Nein, ich meine, dass man damit ja nicht das Kraut bezeichnet, sondern was anderes. Nämlich in der Zielsetzung, die man verfolgt, die aber nicht dem Kraut gehört, sondern die einem selbst gehört. Also so eine Projektion. Und jetzt frage ich mich, ob das mit der Unstetigkeit zum Beispiel das Gleiche ist. Also die Unstetigkeit liegt nicht in dem Ding, das man beobachtet, sondern in einem selbst, also in der Vorstellung, die man sich macht. Und das widerspricht sich irgendwo und daraus resultiert dann der Effekt.
Also ob die Unstetigkeit etwas ist, was wir selbst in die Natur bringen, das ist schwierig, das zu beantworten. Also klar ist, dass die Experimente, die man macht im 19. Jahrhundert, die Spektroskopie und moderne Experimente zeigen, dass es keine Zwischenzustände gibt und bestimmte Effekte, die man in der modernen Physik kennt, also Laserphysik zum Beispiel, gehen nur dadurch, dass es solche Quantenzustände gibt und nichts dazwischen sein kann. Sonst würde man überhaupt nicht die Effekte erzielen können. Trotzdem ist natürlich so, also und ich würde eher denken, dass so eine Unstetigkeit unserem ganzen Empfinden widerspricht, weil wir sind mehr interessiert an zusammenhängenden Geschichten. Also ich glaube, dass Menschen ungern sozusagen sprunghaft vermittelt bekommen und auch ungern getrennte Fakten, die nichts miteinander zu tun haben, vermittelt bekommen, sondern wir versuchen eher immer Erzählungen darzubieten. Also jede Geschichtsdarstellung ist ja eine Erzählung von Dingen, die eigentlich unzusammenhängend sind. Aber sonst verstehen wir sie nicht. Also wir haben immer das Bedürfnis, Verständnis zu haben und erfinden dann manchmal Zusammenhänge, die nicht da sind. Also ich würde eher denken, wenn wir, also dass so eine Unstetigkeit uns wirklich aufgezwungen worden ist durch die Realität. Da würden wir lieber von Abstand nehmen. Es war ja auch ursprünglich so, dass man das als Postulat hatte, dass die Natur keine Sprünge macht. Wir haben eher eine Tendenz hin zur Stetigkeit, zur kontinuierlichen Geschichtenerzählung. Wir sehen ja auch unser eigenes Leben als etwas, was gewissermaßen kontinuierlich ohne Sprünge vonstatten geht. Wir haben immer Schwierigkeiten mit Sprüngen, glaube ich. Das war. Ich hatte nur am Anfang verstanden, Sie wollten wissen, ob das Wort Unkraut ein richtiges Wort ist. Ich glaube nicht, denn das Unkraut ist sehr lebendig und viel. Sie müssen ja richtig kämpfen dagegen. Also ist Unkraut eigentlich wirklich lebensstark. Also ich meine, es gibt auch keine Unkosten, sondern nur Kosten. Es gibt kein Unkraut, sondern nur Kraut. Also, es gibt aber links Unwetter. aber ich weiß nicht, habe ich jetzt so falsch verstanden?
Naja, es ist schon irgendwie, man bringt ja was in die Natur hinein, wie Sie das genannt haben. Und also wenn ich jetzt vom Satelliten aus auf die Erde schaue, ich bringe nicht allzu viel hinein. Aber wenn ich Atome messe mit irgendeinem anderen Messgerät, dort ist ja das, was man misst, und das Messgerät schon fast auf Augenhöhe, mehr oder weniger. Also der Einfluss, den man hineinbringt durch das Messen, wird ja immer größer.
Ja, also eine der grundlegenden Sachen von Wissenschaft ist, dass sie irgendwann Experimente und damit Messungen machen muss. Und das ist auch vom Anfang der Wissenschaft also so gewesen. Also einer der Gründungsväter der modernen Wissenschaft, Galileo Galilei, hat ja darauf bestanden, dass Wissenschaft erstmal Messungen macht. Und Galilei war sogar der Meinung, dass die Welt eingeteilt werden kann in Dinge, die man schon vermessen hat und Dinge, die man noch vermessen wird. Für ihn ist alles messbar. Also unter anderem die Temperatur der Hölle ist messbar. Man muss nur hin und mal Thermometer reinhalten oder so ähnlich. Also da hat er, war er wirklich ganz merkwürdige Dinge. Und insofern ist Messen ein ganz großes also Vorhaben der Wissenschaft. Die Messungen sind immer genauer geworden, bis man aber nur festgestellt hat, dass man in dem Moment, also wenn man an die Atome rankommt, dann wird die Wechselwirkung mit dem Objekt so groß wie das Objekt selbst. Und so, dass ich dann tatsächlich bestimmte, im Messprozess zu bestimmten, also Grenzen komme. Ich kann dann nicht mehr, also es gibt dann nicht die Unterscheidbarkeit von physikalischen Objekten. Und der Messprozess kann auch so sein, dass ich ja nicht nur also zum Beispiel den Ort eines Teilchens bestimme oder ich will versuchen, ein Teilchen noch zu verkleinern. Das ist ja die ursprüngliche Idee des Atoms, dass man einen so lange verkleinert, bis das Atom zum Schluss nur noch da ist, das nicht mehr verkleinert werden kann. In dem Moment, wo ich ja dann da auf das, sozusagen ein Instrument oder ein Apparat auf das Atom schicke, versuche ich ja eine Messung zu machen, nämlich wie groß bist du jetzt noch oder wo bist du jetzt noch. Das Verrückte ist dabei, dass an dieser Stelle wieder eine Grenze auftaucht, weil bei diesen Messungen durch die Kleinheit des Objektes die Energie des Messvorgangs so groß werden muss, dass sich dabei zum Schluss nach der Einstein-Formel die Energie als Materie niederschlägt. Und dann folgt zum Beispiel daraus, dass bei dem letzten Versuch der Teilung der Materie die Materie nicht kleiner wird, sondern größer. Und dann ist das Ende der von daher wissenschaftlichen Zugangsweise erreicht, sodass es tatsächlich eindeutige Grenzen des messtechnischen, des messenden Zugangs gibt. Und von Objektivität ist dann wirklich immer noch schwieriger, wird immer schwieriger die Rede. Also sodass auch da ganz klare Grenzen sind. Aber das ist Grenzen, die in dem, was man dann darüber sagen kann, eigentlich keine besondere Rolle spielen.
Enzo, geht schon? Ich möchte vielleicht auf einen Aspekt zurückkommen, der für mich extrem interessant und spannend und eigentlich auch in Ihrem Sinne künstlerisch interessant ist. Mit dem Eintreten der Quantenphysik ist ein Element in unser Wissen gelangt, wenn man davon ausgeht, dass also die Kantschen Prämissen unserer Erkenntnis, die möglich ist, Raumzeit und Kausalität, eigentlich das bestimmen, was wir wissen können. Darüber können wir nicht hinaus. Tritt das erste Mal mit der Quantenphysik sozusagen etwas in den Raum, was über diese Möglichkeiten hinausgeht. Das heißt, wir können mit makroskopischen Messgeräten auch wiederum nur Dinge sehen, die diesen Kantschen Kategorien unterworfen sind. Raum, Zeit, Kausalität. Trotzdem messen wir aber Dinge, die wir mit diesen Kategorien nicht erklären können. Und das ist für mich die Essenz und das Spannende, dieser kleine Türspalt, ja, der aufgeht zum Ding an sich, ja, zu jenen Dingen, ja, die hinter dem stehen, was unsere Erkenntnis bringen kann. Das würde mich interessieren, was
also
Sie dazu meinen.
Sie sprechen eine ganz schwierige Aufgabestellung der Philosophie an. Den großen Kant, den Sie erwähnt haben, der ist ja mit seiner Kritik der reinen Vernunft nicht vom Himmel gefallen, sondern die Kritik der reinen Vernunft, ich glaube 1791 oder also in dieser Zeit geschrieben, ist ja die Konsequenz einer Wissenschaft. Und zwar, weil Kant war der Meinung, dass die newtonsche Physik absolut richtig und wahr ist und unwiderlegbar ist. Und daraus folgerte er, dass die euklidische Geometrie, die dazugehört, durch keine Erfahrung ableitbar ist, sondern gewissermaßen a priori zum Beständen unseres Wissens gehört. Und Kant hat eine Kritik der reinen Vernunft geschrieben, die er so genannt hat, die aber tatsächlich eine Kritik der newtonschen Physik ist. Diese große Erkenntnistheorie von Kant setzt voraus, dass Newton unwiderlegbar war und für alle Zeiten gültig ist. Das ist, grob gesagt, ziemlich hochnäsig. Denn er macht die Voraussetzung einer Wissenschaft zur Voraussetzung der Vernunft. Das sollte man sich mal überlegen. Und seitdem wird das in der Philosophie gelehrt, als ob das nicht zu ändern ist. Nun hat aber die moderne Physik das geändert. Und das war erst Einstein, der gezeigt hat, dass Raum und Zeit durch Erfahrungen änderbar sind. Natürlich brauche ich die Grundbegriffe, aber nicht in der Form, in der sie Kant gesehen hat, als euklidische geometrische Begriffe. Und natürlich brauche ich nach wie vor Kausalität. Aber ich muss neben die Kausalität noch etwas anderes einführen, nämlich den objektiven Zufall oder die Formgebung. Und daraus folgt, dass man eine neue, grundlegende Erkenntnistheorie schreiben muss, die sich nochmal überlegt, wie viel von den Erkenntnissen, von dem, was wir Erkenntnis nennen, ist uns a priori gewissermaßen in die Wiege gelegt und mitgegeben, an dem wir nichts ändern können, und wie viel davon ist durch Erfahrung und durch experimentelles Geschick veränderbar. Diese Aufgabe besteht nach wie vor. Die ist vor 100 Jahren formuliert worden von den Physikern. Die haben damals sich beklagt, dass die Philosophie sie allein lässt. Also sozusagen nach Newton kam Kant und nach Einstein müsste jetzt Kant 2 kommen, aber der war noch nicht da. Die sind mit anderen Dingen beschäftigt. Es ist wirklich schwierig. Die Frage, die Sie stellen, ist ungeheuer dramatisch und spannend und schwierig. Man würde sie gerne wissen. Beim Nachdenken darüber ist den Philosophen nämlich aufgefallen, dass bei Kant eine Menge Sachen nicht so fein sind, wie sie sein sollten. Zum Beispiel ist ja die Idee bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft, insgesamt die Fähigkeit des Menschen zur rationalen Welterklärung zu liefern, also eine Erkenntnistheorie. Und er will also ganz grob gesagt Rationalität erklären, aber er setzt sie voraus, indem er die Kategorien einführt. Also mit anderen Worten, die Kantsche Erkenntnistheorie ist eine Tautologie, so mit Raffinessen, die man benutzen kann. Aber wir brauchen eine bessere. Und ich sehe das nicht, wo das herkommen kann. Es gibt ein paar Sachen, Ansätze in die Richtung, aber das ist ein großes Problem. Und man müsste natürlich jetzt fragen, wie ist eigentlich die Erkenntnis möglich? Also wie ist Einstein auf die Idee gekommen, wie ist Heisenberg auf die Idee gekommen, wie ist Schrödinger auf die Idee gekommen? Das heißt, man müsste eigentlich sehr viel mehr Wissenschaftsgeschichte machen, um zu sehen, wie diese Genies an manchen Stellen das eigentlich doch uns vorgegebene Brett vor dem Kopf, genetische oder evolutionäre Brett vom Kopf nehmen und was anderes machen können. Einstein hat sich da manchmal zu geäußert, indem er gesagt hat, dass sein Vorteil war, dass er ein faules Kind war. Er hat sehr spät erst gesprochen. Das heißt, er hat in dem Moment erst gesprochen, als sein Gehirn schon so reif war, sich zu überlegen, ob er überhaupt das versteht, was er sagt. Nicht, wenn wir versuchen so schnell wie möglich den Erwachsenen nachzuplappern, ohne dass wir begreifen, was die sagen. Und Einstein sagt, dass er auf diese Weise hinter diese ganzen Wortbildungen versucht hat zu stehen, also unbewusst. Es gibt andere Theorien dazu. Meiner Ansicht nach ist, was hier wirklich gefragt ist, ist eine Art von Psychologie, die sich nämlich fragt, wo bestimmte Kategorien herkommen, aus welchen inneren Schätzen die kommen. Da gibt es übrigens große Texte bei Kepler. Kepler hat sich dazu geäußert. Kepler hat sich nämlich die Frage gestellt, wieso er überhaupt, was eine Erkenntnis ist. Und bei Kepler ist die Idee, dass eine Erkenntnis darin besteht, dass ich eine durch äußere Sinneseindrücke gewonnene Wahrnehmung mit von innen kommenden Bildern zur Deckung bringe. Diese von innen kommenden Bilder kommen bei Kepler natürlich aus der Seele. Das ist bei ihm ganz selbstverständlich eine existierende Größe. Wenn Sie jetzt heute in der modernen Zeit, ist das schwierig zu sagen, dass Sie seelische Bilder generieren, die mit Sinneswahrnehmungen zur Resonanz kommen, dann würde man sagen, können Sie das bitte beweisen. Kepler brauchte das nicht als Beweis, weil das war für ihn evident. Also was wir tun müssten, ist eigentlich eine Erkenntnistheorie zu schaffen, die sich fragt, wo die inneren Bilder herkommen, die wir zum Schluss als Erkenntnis benutzen. Denn wenn Sie zum Schluss sagen, ich habe etwas verstanden, dann meinen Sie damit, dass Sie ein inneres Bild haben, von dem aus Sie die Worte formulieren können, mit der Sie mir dann erklären, was Sie verstanden haben. Dieses innere Bild kennen wir nicht. Also wir haben vor allen Dingen keine Theorie, die uns erklärt, wie man durch ein Bild etwas versteht. Das ist also, was Sie haben eine Jahrhundertfrage gestellt. Also das in 100 Jahren kommen wir. Also ist ganz spannende, ganz tiefe, schwierige Frage, finde ich unheimlich spannend. Wir müssen, also ich glaube, dass da eine ganze Menge in Gang kommt. Es gibt allmählich solche Versuche, also auch bildtheoretische Überlegungen, also, jetzt, also Imaginationen, wie die zustande kommen. Der Wolfgang Pauli, mein großer Held aus Wien, also 1958 gestorben, der hat eine schöne psychologische Theorie dazu, indem er sagt, dass Denken als malendes Schauen beginnt. Das ist schon mal eine gute Idee. Also das heißt mit anderen Worten, unser Gehirn ist so konstruiert, dass es immer versucht, Entwürfe zu machen. Also indem es immer, und dabei unser Sinnesorgan beschäftigt, die Bilder zu finden, die es von innen generiert hat. Und wenn die zur Deckung kommen, dann sage ich, habe ich eine Erkenntnis. Und die kann ich dann auch ausdrücken. Aber das ist jetzt eine psychologische Theorie, eine tiefenpsychologische Theorie. Und Sie sehen, wie weit das weg ist von Kant und der modernen Physik. Und das müsste wirklich in einem großen Dialog gemacht werden. Das ist aber nur ansatzweise der Fall. Ihr Problem ist ungelöst. Aber es gehört dann in diese Reihe der Uns. Ja, wieder ein Un. Aber es ist ein schönes Problem.
Bitte. Meine Frage ist, was ist Ihrer Meinung nach der Wissenschaft erlaubt, um sich populärer zu machen? Das Thema war die erste Frage auch schon. Zum Beispiel Anton Zellinger hat seine Arbeit irgendwie mit dem Begriff Beamen einmal in Verbindung gebracht. Sicher auch eine Vereinfachung dieses hochkomplexen Themas. Wie weit darf man da gehen, um das populärer zu machen?
Also, jetzt populär machen. Also zunächst mal, also die Wissenschaft, also ich bin immer dafür, dass man das populär, man kann es machen, so viel man will. Also die Frage ist nur, ob manche Popularisierungen nicht ablenken. Also indem so Muckefuck gemacht wird oder so Quizsendung gemacht wird, wo man zufällig gefragt wird, wie viel Lichtjahre die Milchstraße Durchmesser hat oder sowas. Das ist natürlich dann auch populär, aber ob das wirklich was bringt. Wir wollen ja nicht Wissen populär machen, sondern das wissenschaftliche Vorgehen populär machen. Und meiner Ansicht nach kann man sich da ein Modell nehmen. Also sagen wir so, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die meisten Leute, die nicht in der Wissenschaft selbst arbeiten, aber die sich für die Wissenschaft interessieren, keine Details der Wissenschaft haben wollen, sondern Wissenschaft nennen, was man als Einheit verstehen wollen. Dass da gewissermaßen ein Unterfangen ist, das Menschen betreiben, um zu Wirklichkeiten in besonderes Verhältnis zu kommen, wie sie das nennen wollen, ist ja sehr. So, da gibt es so und wie läuft das ab? Und da gibt es einen einfachen Vorschlag von Johann Wolfgang von Goethe. Er hat mal gesagt, der klingt einfach, ist aber ungeheuer schwer. Der Satz heißt, wenn wir die Wissenschaft als Einheit verstehen wollen, müssen wir sie als Kunst denken. Das heißt, dass die Wissenschaft so präsentieren müssen, wie dass es so eine wahrnehmbare Größe ist. Wir sind alle fasziniert von der Kunst, doch nicht, weil sie die Kunst im Detail verstehen. Wer von Ihnen versteht denn wirklich im Detail ein Picasso-Bild, ein Rembrandt-Bild, ein Shakespeare-Stück? Ich meine, trotzdem sind Sie fasziniert davon, weil Sie sich irgendwas davon rausnehmen, irgendwie damit identifizieren können, irgendwo sich selbst darin wiederfinden. Und deshalb muss Wissenschaft sich auch so präsentieren, dass Sie sich selbst darin sehen können, sich selbst darin finden können. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die Wissenschaft Poesie werden muss, um verstanden zu werden. In der poetischen Formulierung können Sie auch mit meinem Satz wieder was anfangen. Denn wenn Wissenschaft letzten Endes ein geheimnisvolles Beschreiben von Wahrheit ist, dann ist ja genau dasselbe wie Poesie. Poesie ist ja nicht eine völlige klare Darlegung, sondern Poesie ist eine Darlegung, die Sie sofort einleuchtend finden, aber so, dass sie geheimnisvoll bleibt. Also das ist ja, also selbst die einfachen Sätze in der Poesie, die Sie sofort verstehen, aber haben sozusagen noch einen doppelten Boden oder einen Hintergrund und dann bleibt was, an dem Sie arbeiten müssen. Und Sie müssen so eine feine Formulierung finden, oder das ist eben wieder eine große Leistung, dass man das dann besser darbieten kann. Und der Vorschlag, mein Vorschlag ist, einfach zu sehen, wie das Künstler machen. Und da gibt es eine ganz einfache Methode von Thomas Mann. Thomas Mann hat ja gesagt, seine Romane sind Abschreiben auf höherer Ebene. Das heißt, wenn er den Josefsroman schreibt oder wenn er den Dr. Faustus schreibt, dann kennt er ja nicht die Ägyptologie oder er kennt ja nicht die wirkliche Harmonielehre von Schönberg. Jedenfalls, er hat sie nicht erfunden. Aber er nimmt die Harmonielehre von Schönberg im Dr. Faustus oder er nimmt die Ägyptologie, die ganzen Josefs-Legenden und transformiert sie in Dialogform, in Erzählform, sodass sie uns zugänglich sind. Das heißt, er nimmt wissenschaftliche Ergebnisse und transformiert sie in eine ästhetische Form und das nennt er Abschreiben auf höherer Ebene. Wenn Sie das Wort jetzt nehmen, können Sie sagen, dass Wissenschaftsjournalismus oder Wissenschaftsvermittlung bis jetzt Abschreiben auf tieferer Ebene ist. Sie versuchen sozusagen ein komplexes Ergebnis durch einfache Worte darzustellen, ohne sich die Mühe zu machen, dem eine Form zu geben. Wir müssen es auf höherer Ebene machen. Also Sie, und zum Beispiel, also einfachste Beispiel ist, wenn Sie über bioethische Fragen diskutieren oder umweltethische Fragen, dann bin ich nicht dafür, dass Sie zu den 24. Vortrag über Kategorien der Umweltethik hören, sondern Sie machen eine konkrete Situation, wo zwei Leute da stehen und sich fragen, wie sie mit Müll umgehen. Oder wo zwei Leute diskutieren, welches Auto sie kaufen. Und dann die ganze Problematik, die zu so einer Umweltethik gehört, dabei diskutieren, weil sie sich dann mit den Personen identifizieren können. Ich bin einfach der Meinung, dass man versuchen sollte, Wissenschaft gewissermaßen in diese poetische Form zu bringen, denn zum Schluss müsste es eine Form geben, über die sie, mit der sie spazieren gehen können, über die sie nachdenken können. Und es gibt einzelne Beispiele dazu. Also bei Thomas Mann zum Beispiel schlage ich vor, immer wenn Sie die verstehen wollen, was der evolutionäre Gedanke ist, und Sie haben meine Bücher schon gelesen, da lesen Sie nicht Darwin oder lesen Sie nicht diese Lehrbücher zur Evolutionsbiologie, lesen Sie Felix Krull. In Felix Krull gibt es eine Erzählung, gibt es eine Passage, da sitzt der Felix Krull mit einem Paläontologen im Zug und die fahren von Paris nach Lissabon. Und da erklärt der Paläontologe dem Felix Krull, was er in Paris für einen Knochen gekauft hat, um in seinem Museum in Lissabon auszustellen. Das klingt banal, aber da wird die ganze Evolutionsbiologie abgeleitet. Und zwar aus der Sicht des fragenden Felix Krull, der die ganze Zeit sich fragt, warum er das eigentlich wissen muss. Beziehungsweise das fragt er natürlich nicht, aber der Thomas Mann führt das natürlich nur vor, weil das dann irgendeiner wie Krull wissen muss. Abgesehen davon ist der Krull-Roman natürlich ein Verwandlungsroman, was natürlich die Evolution auch macht. Oder Sie müssen sich bestimmte raffinierte Formen, also kleine Formen finden. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es dass man die Relativitätstheorie als Gedicht verstehen kann. Das meine ich jetzt auf zwei Weisen. Die eine Weise ist, wie Albert Einstein das gesagt hat. Es gibt eine nie in den Biografien von Einstein präsentierte Passage, da war er in New York, da haben ihn Journalisten gefragt, ob er in der Lage sei, die Relativitätstheorie in einem Satz zu erklären. Hat Einstein gesagt, das wäre eine Herausforderung, da braucht er Zeit für. Und nach einer Woche ist Einstein wiedergekommen und hat den einen Satz gesagt. Und dieser eine Satz ist ganz einfach und mit dem können Sie die Relativitätstheorie verstehen, allerdings nicht sofort. Aber Sie können den Satz verstehen und wenn Sie mit dem Satz spazieren gehen, wenn Sie morgen den Feiertag mit dem Satz verbringen, das Wochenende mit dem Satz verbringen, am Montagmorgen werden Sie wach und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Der Satz geht so. Früher hat man geglaubt, wenn alle Dinge aus Raum und Zeit verschwinden, dann bleiben zum Schluss Raum und Zeit leer übrig. Heute weiß man, wenn alle Dinge aus Raum und Zeit verschwinden, verschwinden Raum und Zeit mit. Das ist die Relativitätstheorie. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Der Rest können Sie daraus ableiten. Allerdings, das dauert was. Also ich habe ja nicht, es ist ja so, ich meine, wir erwarten immer, dass Wissenschaft sofort klar ist. Beim meditierenden Mönch geben wir dem Jahre, der darf meditieren. Meditieren Sie mal mit diesem Satz. Gehen Sie mal 20 Minuten spazieren damit. Und sagen Sie sich immer wieder diesen Satz. Wenn alle Dinge aus Raum und Zeit verschwinden, verschwinden Raum und Zeit mit. Was heißt das eigentlich? Wo sind Sie denn dann? Also ich meine, also und so weiter. Jetzt können Sie die Fragen stellen. Also da gibt es so mehrere solche Sätze. Es gibt so viele einfache Dinge. Und also man kann in dieser Richtung eine Menge unternehmen. Ich bin einfach der Meinung, dass Wissenschaft erzählen sollte. Und Wissenschaft kann in der Erzählung eine Menge zeigen. Und es gibt so Ansätze dazu. Also es gibt ein wunderbares Theaterstück, Kopenhagen, oder die Romane von Karl Gerassi sind in die Richtung. Also ich glaube, dass Wissenschaft sozusagen sich also anders präsentieren muss als bis jetzt. Nicht durch Äffchen machen oder nicht durch simple Experimente, durch so blöde Shows da. Ich meine, dann wissen sie partiell etwas. Also sie können dann genau lernen, ob Schnecken über Scherben schneller klettern als oder über Autoreifen oder so. Dann wissen sie, Schnecken können über Scherben klettern. Dann gehen sie nach Hause, haben sie Wissenschaft verstanden. Überhaupt nicht. Sie haben nur einem Showmaster zugeguckt, der Schnecken über Scherben hat klettern lassen, weil sie den Schleim absondern und kommen dann darüber. Also gut, jetzt ist das aber und so weiter. Also Wissenschaftsverstehen ist auch noch eine andere Frage. Und da ist jetzt die nächste Frage. Vielleicht sind die Antworten zu lang, aber dann. Sie haben den Zeilinger erwähnt. Ich glaube, dass Wissenschaft noch eine Chance hat, die sie verpasst, populär zu werden. Ich glaube, dass zu bestimmte schwierige Themen oder schwierige Disziplinen dadurch populär sind, dass sie Personen haben, die sie unmittelbar in der Öffentlichkeit vertreten. Nehmen wir mal in Deutschland die Philosophie, wir brauchen nur das Stichwort Jürgen Habermas zu erwähnen, dann nickt jeder. Die meisten Leute haben kein Werk von Habermas gelesen, die wissen überhaupt nicht, was der Mann eigentlich sagt. Und in der Universitätsphilosophie ist Jürgen Habermas völlig belanglos. Aber er repräsentiert gewissermaßen so eine Figur eines bestimmten Denkens, einer Öffentlichkeitsdenken, eines historischen Denkens. Und da hat man eine Figur und dann sagt man, an dieser Figur kann ich mich aufregen, diese Figur kann ich eventuell fragen. Diese Figur gibt es auch zum Beispiel im theologischen Bereich. Da taucht immer der Kardinal Lehmann auf bei uns. Es ist egal, was die Probleme haben. Kardinal Lehmann sitzt dann und erklärt, sie verstehen nichts, aber der Kardinal Lehmann hat das ja erklärt. Oder evangelisch kommt der Bischof Huber. Oder in der Literatur kommt Marcel Reichanitzky. Ist egal, was Sie machen. Reichanitzky hat das gelesen, kann das, versteht es denn. Sie brauchen einen Star mit anderen Worten. Und die Wissenschaft hat alles Mögliche, nur keinen Star. Und das wäre, Zeiliger wäre einer, wenn er Zeit hätte. Aber ich bin der Meinung, dass die Wissenschaft einen Star braucht, der einfach dann auftaucht, wenn eine Frage gestellt wird. Das gab es mal in der deutschen Medienlandschaft. Der hieß Holmer von Ditfurth. Oder da gab es mal einen Heinz Haber. Als die Weltraumfahrt losging, da stand er immer, der tauchte und erklärte das sofort und man war beruhigt. Heinz Haber weiß das schon. Also damit ist nicht gesagt, dass ich das nicht verstanden habe, aber ich habe sozusagen eine Person, auf die ich mich konzentrieren könnte. Und das andere ist noch bei Popularisierung, das war auch so eben Ihre Frage, warum Wissenschaft nicht so ruhig verstanden wird. Wissenschaft wird immer ohne Personen verstanden. Also wenn Sie an Kunst denken, denken Sie unmittelbar an Künstler. Also wenn Sie Malerei hören, dann denken Sie an Van Gogh oder ich weiß nicht, Rembrandt oder Sie Musik an Mozart und Schubert und so weiter, sofort. Das ist gar keine Frage. Sie können gar nicht Musik denken, ohne nicht an eine bestimmte Musik zu denken. Aber in Wissenschaft denken fällt Ihnen keiner ein. Also außer Einstein, aber der ist immer derselbe. Sie kennen im Zweifelsfall die Wissenschaftler nicht, Sie kennen aber im Zweifelsfall immer die Musiker, Sie kennen immer die, der Name Van Gogh sagt Ihnen was, selbst wenn Sie keine Ahnung haben, wo der nun eigentlich geboren ist oder gelebt hat. Aber Van Gogh sagt Ihnen was und Rembrandt sagt Ihnen was, obwohl Sie die Jahrhunderte vielleicht verwechseln. Also ich meine, Sie können ja meine Frau mal fragen. Oder ich meine, das ist ja, trotzdem, der Name ist präsent. Aber in der Wissenschaft ist kein Name präsent. Und das ist etwas, was fehlt. Also der humane Faktor. Jetzt rede ich zu lang, ne?
Gerade nur so mir orientiert. Zuerst eine Frage hier und dann.
Selber habe jetzt eigentlich keine Frage, sondern ich glaube, vielleicht nochmal so als Abschluss. Also ich glaube, dass Leute einfach sehr oft sich eigentlich erwarten würden von Fachleuten, dass sie nicht nur erzählen, was ist, sondern auch, was es bedeutet, was natürlich eigentlich die Hoheit der Philosophie wäre. Nur und die Wissenschaft natürlich auch zu Recht sich dann oft nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube ja, das bedeutet, aber solche Figuren bräuchte es. Also ich glaube, die den Leuten eben sagen, und die Konsequenz daraus wäre, oder es bedeutet für sie folgende Geschichte. Und ich denke, dass Einstein jemand war, der sich da zum Beispiel nicht so, also der war hochspekulativ dann sozusagen auch und hat sich da auch am Fenster gelehnt, wenn er versucht hat, den Leuten zu erklären, was das bedeutet.
Einstein war bereit,
das muss man sich mehr trauen, glaube ich. Das muss man sich einfach mehr trauen.
Ja, Mut. Also die Kategorie des Mutes haben Sie jetzt angesprochen. Das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das ist einfach wegen der, also es liegt einfach an dem, was Sie auch gesagt haben. Wir neigen dazu, wir sind Geschichts- und Symboltiere, sage ich jetzt mal. Also wir neigen dazu, Geschichten zu konstruieren, wenn auch keine da sind. Und wir sehen auch Symbole, wo keine sind. Und wir haben einfach diesen Mechanismus in uns. Und dem muss man auch gerecht werden, wenn man versuchen will, eine Idee sozusagen einer Art des Arbeitens Vorschub zu leisten. Und das entspricht sozusagen dem, was Sie sagen.
Ja, ja. stimme ich zu. Also ich bin immer für Geschichten erzählen. Denn ich glaube, dass jeder selbst durch Geschichten erzählen versteht. Also wenn da ihn, außer sie kommen natürlich mit ihrem technischen schreibende Formel hin und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube das nicht. Also das wäre zum Beispiel ein ganz anderer Aspekt, dass wir mal überlegen, was wann eigentlich ein Genie sagt, also wie eigentlich ein Genie versteht. Also zum Beispiel nehmen wir wieder Einstein, das ist am einfachsten. Meinen Sie, der hat die Formel verstanden? Nein, der hat durch die Formel was verstanden. Und wir wollen ja nicht die Formel verstehen, sondern durch die Formel was verstehen. Also die Formel durchschauen. Und das kann man machen. Aber ich erlebe dann immer wieder Leute, die erklären mir die Formel. Aber ich will die Formel gar nicht wissen. Ich will wissen, was Einstein dahinter gesehen hat. Und dann, wenn man das dann erklärt hat, dann muss man den Mut haben, sich dazu bekennen, dass das eine Bedeutung hat. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Also das war wieder Einstein, das ist einfach, Sie können auch anderes nehmen. Einstein hat doch dieses grandiose Weltmodell geliefert, dass wir eigentlich die dreidimensionale Oberfläche einer vierdimensionalen Gesamtheit sind. Das ist jetzt, das versteht kein Mensch, auch Einstein auch nicht. Das hat er ja gesagt, das ist nur so da rausgekommen. Aber jetzt kann man daraus eine Folgerung ziehen, nämlich, wenn Sie eine Oberfläche sind, die positiv gekrümmt ist, und wir sind eine positiv gekrümmte Oberfläche, immerhin positiv gekrümmt, dann ist das eine Situation, in der die Welt zwar endlich groß, nicht unendlich groß ist, es ist nur endlich groß, denn das ist, schließt sich ja in sich, kann ja nicht unendlich groß sein, aber gleichzeitig unbegrenzt. So, jetzt haben Sie also, wir leben also in einer Welt, die ist sowohl endlich als auch unbegrenzt. Jetzt fangen die meisten Leute an zu sagen, das verstehe ich nicht, das hängt doch nicht miteinander zusammen. Ich würde sagen, drücken Sie es doch mal existenziell aus. Die meisten Leute früher haben doch Angst vor einer unendlich großen Welt, haben wir doch auch. Sie wollen doch gar keine unendliche, haben so Angst davor. Eine endliche Welt ist so genau das, was Ihnen keine Angst macht. Aber wenn Sie natürlich eine endliche Welt haben, wollen Sie auch Ihre Freiheit haben, haben Sie auch so unbegrenzt. Das heißt, Sie haben eine Welt, wo Sie keine Angst haben müssen und frei sind. Einstein hat uns genau die Welt geliefert, die wir wollten. Ist doch toll. Aber so müssen Sie das dann mal sagen. Den Rest brauchen Sie nicht mehr zu verstehen. Also ich meine, jetzt können Sie damit beruhigt sich dann auf die schwarzen Löcher konzentrieren. Aber
ja.
Ja, also die Stars sind natürlich nicht etwas, was aus der Wissenschaft kommt, sondern was die Öffentlichkeit wählt. Und der Star muss bereit sein, in die Öffentlichkeit zu gehen. Der muss da auch Witzchen machen. Einstein hat diesen Startum erreicht, weil er bereit war, mit Indianer, Schmuck aufzutreten, Pfeifen zu rauchen später diesen nützlichen Idioten zu spielen. Das war natürlich, oder die Zunge rauszustrecken und außerdem, er hatte natürlich auch eine klare politische Auffassung, die er immer wieder geäußert hat. Und dann ist bei ihm natürlich, dass er eine Thematik angesprochen hat, die uns alle interessiert, der Kosmos. Viele Leute interessieren sich halt nicht für spezielle, sagen wir, Membranbiophysik oder so. Das muss nicht auch wichtig sein. Und Einstein hat es riskant, den Trick von Anfang an gemacht, dass er immer über den lieben Gott gesprochen hat. So eine Begabung braucht, muss man nicht haben. Ich meine aber jetzt mehr damit, nicht so sehr, ob jetzt nun Zeilinger oder die Physiker hier aus Linz von ihrem Fachwissen her als Stars gefeiert werden, sondern ich meine einfach einen Star, der in den Medien präsent ist. Das wird die Wissenschaft, natürlich gibt es Leute, die beneiden dann den Reich Ranitzky oder die beneiden Habermas um seine Popularität oder den Sloterdijk, der dann da auftaucht, weil die würden dann auch gerne in der Zeit oder der FAZ so publizieren. Aber das muss man halt hinnehmen. Also ich glaube, dass insgesamt die Wissenschaft mehr als ein Unternehmen verstanden werden muss, in dem Menschen tätig sind und nicht irgendwelche Apparate, die dann mit logischen Schlussfolgerungen zu Wahrheiten kommen. Ich bin der Meinung, die wissenschaftliche Institution müssten sich entscheiden, das zu wollen. Und dann müsste man jemanden ausgucken und den schulen. Aber das ist natürlich, da sind wir da lang von entfernt. Also die Wissenschaft tut sich so schwer mit der öffentlichen Meinung, mit diesem Public Understanding of Science, wie das auf Deutsch heißt. Da gibt es eine Menge zu kritisieren, da wollte ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich bin schon der Meinung, dass ein Star helfen kann. Der Star, der dann bereit ist, eine Meinung zu haben. Also Wissenschaft wird immer so dargestellt, als ob man keine Meinung haben müsse, sondern als ob ich nur warte bis zum nächsten Experiment. Das ist aber nicht so. Ich muss eine Meinung haben. Ich muss zum Beispiel eine Meinung haben, dass Kreationisten Idioten sind oder sowas. Das muss ich dann auch sagen. Ich meine, wenn dann der Kreationist mich widerlegt, dann habe ich eben Pech gehabt. Ich meine, da muss ich eben gucken. Also ich meine, das muss man riskieren. Diesen Mut. Reich Ranitzky und diese Literaturleute haben das. Die sitzen da, die sagen, das ist aber Unsinn. Dann bringt er ein Zitat aus der nächsten Seite, dass das aber gar nicht da steht. Aber das ist ja eben, also bei Wissenschaft hat man nicht den Eindruck, dass das von Menschen gemacht wird, sondern das ist irgendeine Institution, die das macht oder irgendeine Arbeit. Und dann ist für mich das Allerschlimmste in unserer Kultur, ich weiß ja nicht, wie das hier in Österreich ist, aber in Deutschland, da gibt es Philosophen, die fangen so Texte an, so nach dem Motto, die Wissenschaft ist den Menschen äußerlich. Was für ein Unsinn. Wissenschaft, wir sind Nachfahren von Menschen, die Wissenschaft erfunden haben. Das heißt, die Wissenschaft kommt aus uns. Wissenschaft ist innerlich. Wissenschaft ist etwas, was aus unserem Inneren herauskommt. Man muss sich nur die Geschichte der Wissenschaft mal anschauen. Wissenschaft ist etwas, was zu uns gehört, zu unserer Kultur gehört und deshalb auch zu unserer Bildung gehört. Aber das ist eine Sache, die wird nicht so gesehen. Und es gibt merkwürdige Vorurteile über die Schwierigkeit, Wissenschaft zu begreifen. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass Wissenschaft im 20. Jahrhundert, ist ja auch ein Aspekt, sehr abstrakt geworden ist. Also Wissenschaft handelt ja nicht mehr von Kugeln, die eine schiefe Ebene runterrollen oder von irgendwelchen Zügen, die fahren, sondern plötzlich von Atomen, die sich dann in irgendwelche Quantenzustände drehen. Aber diese Abstraktion ist ja zeitgleich mit der Abstraktion der modernen Kunst. Also das ist für mich zum Beispiel auch ein Geschenk eigentlich für die Vermittlung. In derselben Zeit, in der die Wissenschaft merkt, dass sie gar keinen Gegenstand hat, nicht weil der Gegenstand nur noch in Wahrscheinlichkeiten und in Potentialitäten dargestellt werden kann, in derselben Zeit fängt die moderne Kunst dann auch den Gegenstand aufzugeben. Das nennt man Abstraktion. Und wissen Sie, was ich glaube? Dass man erläutern kann, woher das kommt. Und das Erläutern, wenn Sie das, den Zusammenhang erläutern und das so sagen, das tue ich manchmal, das kann ich jetzt hier auch nochmal sagen, dann staunen die Leute derart, dass sie anschließend alle sofort Physik studieren. Passen Sie auf, ich sage Ihnen jetzt, dass Sie gehen morgen alle, fangen Physik. Die eigentliche Entdeckung, die das 20. Jahrhundert jetzt kulturell und medizinisch vielleicht auch bestimmt, ist die Entdeckung der Röntgenstrahlen. Jetzt werden Sie sagen, hä? Was ist denn das? Das ist doch einfach albern, hat einen Röntgenstrahlen entdeckt. Ja, ja. Das ist ein Punkt, der hier fehlt. Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen und gleichzeitig der Entdeckung der Radioaktivität, gleichzeitig der Entdeckung der kosmischen Strahlen, gleichzeitig der Entdeckung von anderem unsichtbarem Licht war klar, dass die Welt vor allen Dingen unsichtbar ist. Das, was Sie sehen, ist nur ein kleiner Teil von dem, was tatsächlich in der Welt vorhanden ist, weil unsere Augen nur einen ganz winzigen Ausschnitt Licht wahrnehmen. Das heißt, die Welt ist anders, als sie aussieht. Wenn Sie jetzt also die Welt zeigen wollen, wie sie ist, dürfen Sie sie nicht mehr zeigen, wie sie aussieht. Wenn Sie also ein realistisches Bild malen, machen Sie gerade Unsinn, weil die Welt ja anders ist. Sie wollen ja die Welt zeigen, wie sie ist in einem realistischen Bild. Also ist ein realistisches Bild ein Bild, das die Welt anders zeigt, als sie aussieht? Und Sie können sie nur dann dadurch zeigen, dass anders zeigen, als sie aussehen, indem sie erfinden. Das nennt man Abstraktion. Das heißt, das eigentliche, das abstrakte Bild ist das Reale. Und das sagt die Physik auch. Das heißt, Sie brauchen nur ins Museum zu gehen, an Röntgen zu denken. Schon haben Sie die Welt verstanden. So einfach ist es. Manchmal. Aber das ist ganz merkwürdig, dass wir in der modernen Kunst stehen wir dann vor irgendeinem Bild, was weiß ich, von Baumeister oder von irgendwie so, oder stehen so ein paar abstrakte Bilder und sagen, oh, guck mal, da kostet 200.000 Euro. Ja, gut, das Bild. Ne? Aber verstehen tun wir das nicht. Aber der Physik verstehen wir es nicht, dann sagen wir schlecht. Also das ist unfair, aber das ist eine andere Geschichte. Also die Unsichtbarkeit der Welt ist auch ein ganz entscheidendes Kriterium. Das ist übrigens auch eine Entdeckung auch der Romantik. Die Romantiker haben ja entdeckt, die Romantiker waren immer der Behauptung, dass es zu jedem Stück ein Gegenstück geben muss. Also zum Tag die Nacht, zum Bewussten das Unbewusste und zum Sichtbaren das Unsichtbare. Und genau das hat das 20. Jahrhundert von sich aus gemacht. Die brauchten die Romantiker dafür. Also wir sind reine Romantiker, nur müssen wir es so nennen.
Aber darf ich vielleicht, schon zu spät, noch etwas in die Runde werfen? Sie haben gesprochen davon, dass der Naturwissenschaftler auch ein Künstler sein muss. Der Beweis dafür ist, dass bekanntlicherweise durch Induktion kein logischer Weg zu allgemeinen Gesetzen führt. Ja. Das heißt, ein Wissenschaftler muss von der Erfahrung zunächst einmal abstrahieren, um zu einem allgemeinen Gesetz zu finden. Das muss ihm aber erst einmal einfallen.
Ja.
Denn warum Aristoteles keine allgemeinen Gesetze gefunden hat, war das, weil er war zu empirisch, ganz einfach.
Ja.
Während Galilei die Idee des freien Falls hatte, er hatte niemals einen gesehen, nirgends auf der ganzen Welt ist der freie Fall in Strenge erfüllt und trotzdem ist es ihm eingefallen. Er muss also diesen künstlerischen Einfall haben.
Also der Galilei ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Wissenschaftler als Künstler Erkenntnis haben kann. Galilei hat so 1609, vor 400 Jahren, zum ersten Mal das Fernrohr auf den Mond gerichtet. Und dabei hat er so zackige Linien gesehen. Und das hat zur selben Zeit ein Engländer gemacht. Thomas Harriot hieß der. Der hat auch ein ähnliches Fernrohr auf den Mond. Und es gibt die beiden Zeichnungen von diesen Leuten. Harriot hat die zackige Linie gezeichnet, aber Galilei hat sich was gedacht. Was ist denn eine zackige Linie anders als ein Berg, der einen Schatten wirft? Also hat Galilei 1609 geschlossen, dass der Mond Berge hat. Heute ist das banal, aber das war damals eine Sensation, weil der Mond als vollkommene Kugel galt. Aber nein, der künstlerische Blick des Physikers hat ihm gesagt, dass da ein Berg sein muss. Und mit künstlerisch meine ich natürlich, dass sie eine Erfindung machen müssen. Also ich persönlich bin nicht der Meinung, dass die Wissenschaft Entdeckungen macht, sondern Erfindungen. Die Schrödinger-Gleichung ist eine Erfindung. Die Doppelhelix ist eine Erfindung. Wir tun immer so, als ob das Entdeckungen wären, aber es ist Unfug. Deshalb ist das entscheidende Element am guten Wissenschaftler, so wie am Künstler, der kreative Aspekt. Und diese Kreativität trauen wir nur den Musikern zu, den Künstlern, den Bildhauern, aber nicht den Naturwissenschaftlern. Ich bin der Meinung, man kann die Kreativität viel genauer studieren. Und meine Behauptung ist, und Sie müssten mir erstmal das Gegenteil zeigen, dass jede naturwissenschaftliche Entdeckung eine Erfindung ist. Also wenn Sie sich darüber wundern, dass zum Beispiel die berühmte Doppelhelix aus DNA, wenn Sie sagen, das wäre eine Erfindung, die gibt es doch, das ist doch eine Entdeckung, haben doch die Entdecker selbst gesagt. Also wenn Sie der Meinung sind, dass die Doppelhelix eine Entdeckung ist, dann müssten Sie mir erklären, wo die Doppelhelix war, bevor sie entdeckt wurde. Sagen Sie mir bitte nicht in der Zelle. In der Zelle ist keine Doppelhelix. Sagen Sie, heute können Sie die Doppelhelix entdecken im Lehrbuch. Sie müssen es aufschlagen, ist sie da. Aber die müssen Sie erst mal erfinden. Ich halte das Erfinden, also wir tun immer so, als ob Künstler was erfinden, aber Wissenschaftler was entdecken. Das ist aber nicht so. Wissenschaftler entdecken auch. Erfinden auch. Und zwar mehr als uns lieb ist.
Gibt es noch eine Frage? Das möchte ich vielleicht noch abschließend eine Frage, eine Bemerkung in den Raum stellen. Auch wir haben uns vorher unterhalten und ich bin da etwas gestolpert. Sie haben die Umbildung drin in Ihrem Blog, der Konrad Liesmann. Da haben wir gesprochen über Bildung und Ausbildung und Sie haben dann gesagt, das Gegenteil von Ausbildung ist nicht Bildung, sondern Einbildung.
Also,
oder man soll Einbildung anstreben. Also
das Wort Bildung ist ja war früher mal ein gelobtes Wort und alle hielten Bildung für wichtig und ich halte Bildung auch für ganz zentral. Jetzt ist nur die Frage, was meint man damit eigentlich? Also es gibt einfache Definitionen, es gibt einfache Definitionen. Also ich habe eine sehr einfache, praktische Definition von Bildung. Das ist die Form, die eine Kultur in einem Individuum annimmt. Also Sie leben in einer Kultur und wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, dann möchte ich gerne mit Ihnen nicht über Ihre Steuererklärung sprechen, sondern über die Kultur, in der Sie leben. Und das heißt, die erfahre ich dadurch, dass sie in Ihnen eine Form gefunden hat, die Sie ausdrücken können. Also ich glaube, dass Bildung als so gemacht werden kann und dann sich im Dialog erschöpft. Die Frage ist jetzt nur, erreichen wir das auf der Schule und in den Bildungsinstitutionen? Ich persönlich glaube eben nicht mehr. Wir haben inzwischen ja bei den Bildungsinstitutionen, die dienen ja nur noch der Vermittlung von Berufsfertigkeiten. Das steht ja sogar in diesen Bologna-Akten drin. Studium ist definiert als etwas, was zu einer Berufsausbildung dienen soll, also sich zu einem Beruf qualifizieren soll. Und das nennen wir Ausbildung und das sollte auch so bleiben, ist ja in Ordnung. Das Wort heißt ja auch aus. Wenn man dann ausgebildet ist, ist immer aus, das ist draußen, weg, braucht man nicht. Aber das wird immer als Bildung bezeichnet, aber was wir wirklich benötigen, ist das, was wir manchmal Menschenbildung nennen oder was wir gewissermaßen das Entstehen unserer eigenen Persönlichkeit nennen. Und das nenne ich gerne Einbildung. Das Wort eingebildet ist schlecht konnotiert. Also wenn Sie sagen, ich bin eingebildet, dann klingt das so, als ob ich so ein überheblicher Bock sei. Vielleicht bin ich wirklich so, aber also das Wort eingebildet ist schlecht und Einbildung ist furchtbar. Aber ich bin der Meinung, dass Einbildung das ist, was wir benötigen. Zunächst mal ist der Ursprung des Wortes Bildung, Einbildung. Das Wort Bildung kommt aus der mittelalterlichen mystischen Literatur und der Meister Eckhart hat das geprägt. Was war seine Weise, mit Gott korrespondieren zu können, indem er sich eine Einbildung Gottes verschaffte. Das heißt also, er hat sich eine Imagination, würde mir heute sagen, also eine innere Vorstellung von Gott geschaffen. Und wenn Sie übrigens Einbildung lateinisch ausdrücken, ist das Information. Sie machen gewissermaßen Gott als Information verfügbar, also als eine Einbildung in Ihnen. Und Sie machen die Natur als Einbildung in Ihnen verfügbar. Dann haben Sie ein Verständnis von Natur. Deshalb ist das Wichtigste, was wir benötigen, Einbildung. Dass das Wort nicht geht, ist vielleicht charakteristisch für unsere Kultur. Das Wort Einbildung haben wir abgeschafft. Wir wollen gar nicht eingebildet sein. Wir wollen ausgebildet werden. Das ist auch wieder etwas, wir überlassen das anderen. Wir möchten es nur ja nicht selbst tun. Also Einbildung müssen wir selbst machen, Ausbildung machen andere. Also ich bin deshalb dafür, dass wir Einbildung praktizieren. Also wenn ich eine Partei gründen würde, würde ich die Partei der Einbildung gründen. Und ich bin übrigens auch noch der Meinung, dass wir andere Wörter falsch benutzen, genau falsch rum. Zum Beispiel, wenn Ihnen eine Idee kommt, dann sagen Sie, Sie hatten einen Einfall. Wieso eigentlich? Ist Ihnen was von außen eingefallen? Nein, es ist von innen was ausgefallen. Sie hatten eigentlich einen Ausfall. Also das heißt, wenn Sie wirklich eine Idee haben, war das ein Ausfall. Und wenn Sie die Idee umsetzen, weil das ist eine Einbildung. Also das ist meine, ich glaube, wenn man über solche Sachen mal anfängt nachzugrübeln, dann merken Sie, dass wir schon in der Sprache unfähig sind, uns wirklich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen. Und jetzt aber noch, warum ich das Wort Bildung schätze über alles. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir gerne das Angelsächsische loben und immer so englische Sprache, weil es so einfacher ist oder schöner ist oder mehr ausdrücken kann und wir finden ja ganz toll, dass wir alle Englisch können. Aber Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass es Wörter gibt, die nicht übersetzt werden können. Also natürlich auch vom Englischen ins Deutsche nicht, aber es gibt auch Wörter, die man vom Deutschen partout nicht übersetzen kann. Und Bildung ist eins. Sie können Education, ist was anderes. Und warum kann man Bildung nicht übersetzen? Weil es zwei Bedeutungen hat. Es hat immer eine doppelte Bedeutung. Bildung ist nämlich der Prozess und das Ergebnis zugleich. Wenn Sie etwas machen, dann sind Sie im Prozess der Bildung. Und deshalb ist Bildung das, was nie fertig wird. Und das ist der entscheidende Punkt. Das Ausdruck lebenslanges Lernen brauchen wir gar nicht. Dafür haben wir schon ein Wort, das heißt Bildung. weil Bildung automatisch etwas ist, was nicht fertig ist, aber immer etwas erreicht hat. Im Ausdruck lebenslanges Lernen haben Sie nie was erreicht. So was lebenslanges Lernen ist nur, dass Sie was tun müssen, aber ohne, dass Sie was haben. Aber bei Bildung haben Sie was, nämlich Ihre Bildung. Und Sie wissen aber gleichzeitig, dass Sie weitermachen müssen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht versteht. Deshalb bin ich für Bildung. Und zwar für Einbildung und nicht für Ausbildung. Aber ich meine, das können Sie gerne machen, Ausbildung. Aber ich bin für Einbildung. Und ich möchte gerne, dass wir irgendwann mal alle stolz sagen können, jetzt bin ich richtig eingebildet.
Das war ein schönes Schlusswort. Danke sehr.